Ja, euch allen ein herzliches Willkommen in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Hohen Leuchte. Wir feiern heute Morgen Gottesdienst im Namen unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bewegt innerlich immer noch diese schreckliche Überschwemmungskatastrophe. Diese Bilder, die wir vielleicht alle im Fernsehen gesehen haben, nicht weit weg, sondern mitten im Westen Deutschlands, vielleicht 300 Kilometer von hier. Zerstörte Häuser, Straßen, Brücken, mancherorts alles zerstört. Kein Wasser, kein Strom, kein Telefon. Ja, und bislang über 170 tote Menschen. Dazu noch viele Vermisste und noch mehr, die körperlich und seelisch verletzt und traumatisiert sind, die nicht nur ihr ganzes Hab und Gut, Häuser, Einrichtungen, Autos, alles verloren haben, sondern sogar noch Angehörige, Familienangehörige und Freunde, die umgekommen sind, verletzt sind. Auch Christen sind betroffen. Ganze Gemeinden sind betroffen. Im aktuellen Idea-Spektrum-Heft habe ich einen bewegenden Bericht aus einer Baptistengemeinde in Remagen gelesen, wo auch Gemeindemitglieder umgekommen sind oder vermisst sind und das Gemeindehaus verwüstet ist. Stellen wir mal vor, das wäre hier uns passiert. Wie wird es uns gehen? Ja, aber wie können wir damit umgehen, mit diesen Bildern innerlich? Mir sind da drei Punkte eingefallen. Erstens, wir sollten uns immer bewusst machen, dass es hier keine absolute Sicherheit und Vollkommenheit gibt, weder in Deutschland noch in der Welt. Es gibt keine absolute Sicherheit. Diese Welt ist eine gefallene Welt durch die Sünde und auch unsere Existenz ist immer zerbrechlich und bedroht. Schnell kann sich alles ändern und schnell kann auch alles vorbei sein. Das ist so. Zweitens, wir sollten viel dankbarer sein und werden für das, was wir haben, was Gott in seiner Gnade uns gibt und gegeben hat am Guten. Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben uns so sehr an alles gewöhnt, dass wir immer so viel zu essen haben, dass wir sogar auswählen müssen, dass wir so viel haben und wir haben uns total daran gewöhnt. Ihr stellt euch mal vor, wir hätten es alles nicht mehr. Was dann? Also lasst uns dankbarer werden. Das sage ich auch mir. Drittens, unser christlicher Glaube sollte sich auch in der praktischen Liebe zu unseren Mitmenschen und Glaubensgeschwistern zeigen, damit unser Glaube im wahrsten Sinne glaubwürdig wird, auch für andere. Der Apostel Johannes schreibt dazu im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18, die Liebe von Jesus Christus haben wir daran erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst doch alles im Überfluss besitzt? Deshalb, meine Lieben, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe in aller Aufrichtigkeit. Und deshalb haben wir auch beschlossen, dass wir die heutige Kollekte, die man ja nach dem Gottesdienst in das Behältnis geben kann, zur Hilfe für die Flutopfer spenden wollen. Die komplette Kollekte. Wir wollen das also unserem Baptistenbund zur Verfügung stellen und die geben die Kollekte, das, was zusammenkommt, mit anderen an die betroffenen Gemeinden weiter, die genau wissen, wer was wie braucht. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch daran beteiligt, wer will. Ich habe auch an der Pinnwand die Nummer des Spendenkontos rangepinnt, also wer dann noch sagt, jetzt kann ich nicht, aber ich glaube, jede Hilfe zählt. Stellen wir uns nur vor, wir wären in der Situation und hätten nichts. Und das ist doch die Liebe, die praktische Liebe, die uns antreiben soll. Menschen in Not zu helfen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, es macht uns sehr betroffen, was nicht weit von uns geschehen ist, diese Überschwemmungs-Flutkatastrophe, wo so viel Zerstörung ist, mitten in Deutschland, im Westen Deutschland, so viele Menschen in Not, wo alles buchstäblich weggerissen wurde, Hab und Gut, die manchmal dastehen, alles ist weg. Nur das Leben vielleicht gerettet oder Angehörige verloren, Kinder, Eltern, Freunde, Bekannte, auch Glaubensgeschwister, die hart betroffen sind und die sich fragen, warum? Warum ist das passiert? Herr, wir wissen es nicht, aber wir vertrauen dir, dass du diesen Menschen einmal die Antwort geben wirst. Aber steh ihnen bei, stärke sie, auch geistlich und seelisch, dass sie nicht verzweifeln, sondern in dir immer wieder den Glaubensmut finden. Wir bitten dich auch für alle Kranke unter uns, die körperlich, seelisch krank sind und ja, wo viele Nöte sind. Wir bitten dich für deine verfolgte Gemeinde weltweit, wo Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, drangsaliert werden, steh auch ihnen bei. Und hilf uns, dass wir dankbarer werden, dass wir dir Dank und Lob geben, wie du es gerne möchtest und dass wir auch bereit sind zu helfen. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Nun singen wir das erste Lied, das heißt, singt ein Lied von Gott. Ganz herzlich begrüßen wir auch alle Gäste hier. Hat jemand vielleicht ein Grußwort oder etwas weiterzugeben, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ansonsten seid alle ganz herzlich gegrüßt hier.
Helmut und Eva Siebschlag lassen die Gemeinde grüßen. Wir haben im Norden Urlaub gemacht und waren zu Siebschlags mal vorbei in Blekendorf und es geht ihnen gut. Sie werden nicht mehr ganz oft in Verden sein, weil ihren Wohnsitz, das haben sie jetzt abgewickelt, aber sie denken natürlich an uns und wir dürfen auch an sie denken.
Ja, danke schön, Werner. Ja, wenn ihr mal in andere Gemeinden fahrt, nehmt bitte herzliche Grüße auch von hier mit. Dann hatten wir Geburtstage in der vergangenen Woche. Es war einmal Friedrich, der ist auch heute hier. Und heute hat Matthias Geburtstag. Wir wünschen Ihnen auch von dieser Stelle Gottes Segen in dem neuen Lebensjahr. Ich habe einen Bibelvers aus Psalm 27, Vers 1 und 2. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ich lese nochmal. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Psalm 27, Vers 1 und 2. Dann einige Informationen zum Weitergeben. Wegen der Sommerferien findet heute keine Kinderstunde statt. Es hat sich auch keiner gefunden. Wir haben ja eine Liste, der bereit wäre, auf die Kinder aufzupassen. Oder vielleicht ist jemand spontan bereit. Ansonsten, ja, muss man gucken, wie die Kinder sich beschäftigen können. Dann ist am Dienstag um 19.30 Uhr Einladung zur Gebetsstunde. Also wer gerne dabei sein möchte, zu beten. Es gibt ja genug Anliegen. Der ist herzlich eingeladen, jetzt am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr hierher zu kommen. Ja, gestern Nachmittag hatten wir einen Traugottesdienst, eine Hochzeitsfeier von Jesko und Rita, haben sich das Jawort gegeben. Und ja, ich weiß nicht, sie sind heute nicht da, aber wir wünschen ihnen auch Gottes Segen und freuen uns mit ihnen. Das ist mal was Erfreuliches. Dann hatten wir gestern Vormittag auch mal wieder evangelistischen Infostand in der Fußgängerzone. Ich denke, wir sind gesegnet worden, nicht nur durch schönes Wetter, waren ein gutes Team und hatten Gespräche, konnten Schriften verteilen. Also ich persönlich hatte einige wirklich konstruktive Gespräche, sogar Leute, die sagten, ich möchte auch mal in eure Gemeinde kommen. Und wir sollten auch dafür beten, dass diese Menschen auch mal den Weg hierher finden. Die Kollekte, das hatte ich schon gesagt, wieder in die Behältnisse bitte geben. Und was ich schon sagte, wir wollen sie komplett den Opfern der Flutkatastrophe im Westen Deutschland zukommen lassen. Dann ist der neue Gemeindebrief da. Das hat Jörn mir aufgetragen. Der ist in den Fächern oder im Foyer. Bitte nehmt ihn gerne mit und lasst ihn nicht in den Fächern. Das wäre zu schade. Und jetzt wollen wir noch 3 Lieder singen zum Lobpreis unseres Herrn Jesus Christus, bevor wir auf die Predigt von Werner Rode hören.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, mein heutiges Predigtthema lautet Lebensplanung mit oder ohne Gott. Wir wollen uns prüfen und fragen, wie planen wir unser Leben? Tun wir das mit Gott oder ohne Gott? Klar ist, dass wir unser Leben planen. Wir sind es gewohnt zu planen. Der moderne Mensch lebt nicht einfach so drauf los, sondern er plant sein Leben. Wenn man jünger ist, dann überlegt man sich oder vielleicht auch die Eltern, welcher Schulabschluss soll erreicht werden. Dann stellt sich die Frage, welche Berufsausbildung möchte man machen. Dann stellt sich die Frage nach der Ehe. Will ich ehelos bleiben oder möchte ich heiraten? Dann geht es um Familienplanung, um den Wohnort. Wo möchte ich wohnen, um mein berufliches Fortkommen, später eventuell um einen Hausbau und noch später in dem Alter sind wir vielleicht, Marlies und ich, wo oder wie wohnen, wollen wir im Alter wohnen. Also das Planen hört nicht auf. Planen wir unser Leben mit oder ohne Gott? Christen planen nicht, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Ja, sogar jeden Tag legen sie in Gottes Hand, weil jeder Tag so seine Überraschungen auch bergen kann. Wir sind Freitag aus dem Urlaub zurückgekommen und hatten uns für den gestrigen Tag so einige Dinge vorgenommen. Und dann ist die Warmwasserversorgung ausgefallen. In Anbetracht der Flutkatastrophe eigentlich nur so eine kleine Kältekatastrophe, würde ich mal sagen. Aber wir hatten Gäste im Haus für die Hochzeit gestern und denen wollten wir doch nicht unbedingt zumuten, kalt zu duschen. Also hat sich die Tagesplanung des gestrigen Tages schon mal ein wenig geändert. Gott hat das zugelassen, dass wir dieses kleine Problem bekommen haben. Unser Predigttext für den heutigen Tag steht im Jakobusbrief. Wer den aufschlagen möchte, der ist ja in manchen Bibeln unterschiedlich platziert und manchmal nicht so vorzufinden, je nachdem, welche Übersetzung man gerade hat. Jakobus schreibt an Judenchristen, die außerhalb Kanaans gelebt haben. Man weiß nicht genau, wo diese Gemeinden, diese Versammlungen waren, die, an die er geschrieben hat. Aber das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall gibt Jakobus klare Anweisungen für das praktische Leben als Christ und damit auch für uns. Ich lese aus Jakobus 4 die Verse 13 bis 17. Können wir die ranwerfen, Sergej? Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt, eine etwas moderne. Gut, ihr könnt ja auch einfach zuhören. Da heißt es: Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen: Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit eurem überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Es gab in den Gemeinden offenbar Christen, die Geschäftsleute waren und für längere Zeit in eine andere Stadt ziehen wollten und dort gute Gewinne erwarteten. Diese Christen hatten Gott nicht gefragt, ob ihr Vorhaben dem Willen Gottes entspricht. Eventuell wussten oder ahnten sie sogar, dass Gott andere Pläne mit ihrem Leben hatte. Gott gibt diesen Christen durch Jakobus zu bedenken: Ihr habt nicht nach meinem Willen gefragt. Dabei kennt ihr die Zukunft gar nicht, nicht einmal das Morgen. Ihr wisst nicht um eventuelle Gefahren und Risiken, die euch auf dem geplanten Weg begegnen könnten. Auch kann euer Leben auf dieser Erde plötzlich zu Ende sein. Es ist töricht, sagt Gott, ja sogar Sünde, mich nicht um Rat zu fragen. Ja, meine Predigt habe ich so aufgebaut. Punkt 1, wir fragen uns, was erwartet Gott von uns? Punkt 2, ein Beispiel, wie wir uns prüfen sollen in wichtigen Entscheidungen. Punkt 3 wird betonen, dass es ein Vorrecht und eine Chance ist, Gott nach seinem Willen zu fragen. Und Punkt 4, einmal kurz, wie können wir den Willen Gottes für uns erkennen? Was erwartet Gott von uns? Gott erwartet, dass wir nach seinem Willen für unser Leben fragen. Der wichtigste Vers, den wir hier haben, Vers 15: Ihr solltet lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Der Wille Gottes soll erfragt werden. Wenn wir Christen sind, dann leben wir unser Christsein auch im Alltag in enger Verbindung und in Abstimmung mit Gott. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10 wird betont, dass Gott Pläne mit unserem Leben hat, wenn wir Christen sind. Er hat sogar vorbereitet, was wir tun sollen. Und an uns ist es, das Vorbereitete dann auch zu tun. Voraussetzung ist natürlich, dass wir den Willen Gottes erkennen und erfragen. Aber das tun wir eigentlich, wenn wir Jünger Gottes sind. Jünger sein bedeutet Nachfolger sein. Wenn wir Jünger Jesu sind, dann erfreuen wir uns nicht nur an Jesus, dann bewundern wir ihn nicht nur, sondern dann trachten wir danach, ihm nachzufolgen. die Wege, die er vorbereitet hat, auch zu gehen. Ja, dann gibt es noch einen ganz wichtigen Hinweis in der Bibel, wie wir unser Leben überhaupt führen sollen als Christen. Der steht in Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Das sagt Gott seinen Kindern. Und etwas später heißt es da, es wird euch nichts fehlen, was notwendig ist im Leben. Wenn ihr eure Kraft und eure Energie einsetzt im Bau des Reiches Gottes, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass ihr das Lebensnotwendige habt. Es ist nicht verkehrt, sich Gedanken über die eigene Zukunft zu machen. Es ist nicht verkehrt, vernünftig zu planen und Vorsorge eventuell zu treffen. Das tun Christen aber in Abstimmung mit dem Willen Gottes. Ja, sogar jeden Tag, ich denke, das seid ihr grundsätzlich auch gewohnt, legt ihr in Gottes Hand. Frühmorgens, wenn wir beten, legen wir sogar jeden Tag in Gottes Hand nicht nur wichtige Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Ja, ein Beispiel aus meinem Leben über eine Entscheidung, die ich mal treffen musste und wo ich mich dann vor Gott geprüft habe. Ich will nicht behaupten, dass ich immer alles richtig gemacht habe in meinem Leben, aber ich denke, in dieser Situation habe ich mich nach gründlicher Prüfung richtig entschieden. Das liegt schon ein wenig zurück. Es war Anfang der 90er Jahre, also nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Ich habe bei der Justiz gearbeitet und da gab es eine Stellenausschreibung in den neuen Bundesländern in der Stadt Halle. Das war eine Leitungsfunktion, also da hätte ich anspruchsvollere Aufgaben gehabt und ich hätte auch deutlich mehr Geld verdient. Das hat mich gereizt, mich dort zu bewerben. Ich habe gebetet und habe darüber nachgedacht. Das hätte bedeutet, ich hätte wegziehen müssen aus Verden mit meiner Familie, auch weg von dieser Gemeinde, in der ich mitgearbeitet habe, und auch weg von meinen Eltern. Ich hätte natürlich erstmal überlegen müssen und auch prüfen müssen, wie wäre die Situation in Halle überhaupt gewesen? Was wäre da beruflich auf mich zugekommen? Welche Gemeinde hätte es dort gegeben? Als Christ zieht man nicht einfach irgendwo hin, ohne zu fragen, gibt es da eine christliche Versammlung? Uns persönlich war auch immer sehr wichtig, bei unserem Wohnsitz, dass unsere Kinder die Kirchengemeinde möglichst selbstständig erreicht haben, um dann als Teenies, Jugendliche auch zu den Jugendstunden zu kommen. Ja, warum wollte ich überhaupt weg aus Verden, hatte ich mich gefragt. Es gab bestimmte Dinge, mit denen ich unzufrieden war in meinem Beruf. Und natürlich hat mich die Aufstiegsmöglichkeit gereizt. Was war der Wille Gottes? Ja, nach kurzer Zeit wurde mir das ziemlich klar. Meine Eltern waren damals schon im Rentenalter, würden also irgendwann auch mal hilfsbedürftig werden. Ich war ihr einziges Kind und sie hatten Geld für unser Haus gegeben. Und mir wurde deutlich in dieser Situation, dass eine ähnliche Situation müsste natürlich jeder von euch selbst prüfen, aber mir wurde deutlich, ich soll Vater und Mutter ehren und in ihrer Nähe bleiben und nicht einfach wegziehen. Außerdem wurde mir deutlich, ich habe zwar damals nicht viel verdient, aber ich hatte keinen wirtschaftlichen Mangel. Also warum war es nötig, mehr zu verdienen? Mir wurde deutlich, ich sollte geduldig sein in meiner beruflichen Situation. Mir wurde deutlich, dass ich auch in dieser Gemeinde verbleiben sollte. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Ich habe mich nicht beworben und da hatte ich damals Frieden und habe das auch bis heute. Ich habe das nie bereut, dass ich in Verden geblieben bin. Was ganz wichtig ist in solchen Situationen, dass wir uns nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Wir sollten ins Gebet gehen, wir sollten die Folgen bedenken, wir sollten Gottes Willen erfragen. Wir sollten versuchen, die Situation, in der wir stehen, geistlich zu beurteilen. Gott fragen zu können, ist ein Vorrecht und eine Chance. Das ist keine Einschränkung. Gott möchte uns ja nicht einschränken in unserem Leben, auch nicht durch seine guten Gebote. Die Regierenden in unserem Lande, also die Politiker, haben Berater. Das brauchen sie auch. Wir haben keine Berater, aber wir haben Gott. Und die Regierenden beauftragen sogar recht häufig, das stand in den Medien, Sachverständige. Und die sollen dann prüfen, wie sich Entscheidungen auf die Zukunft auswirken. Zum Beispiel hat die Europäische Union vor einiger Zeit Sachverständige beauftragt und die sollten dann prüfen, was die E-Mobilität, also Elektroautos, die Umstellung auf E-Autos für die Zahl der Arbeitsplätze in Deutschland bedeutet. Diese Gutachten, also die Ergebnisse, zu denen die kommen, sind meiner Meinung nach erstmal manchmal politisch auch gefärbt. Dann sind sie auch mit Unsicherheiten behaftet. Und wenn diese Gutachten wirklich gut sind, dann benennen die auch die Unsicherheiten. Also menschliche Sachverständige können Prognosen für die Zukunft treffen, aber diese sind mit Risiken behaftet. Wir können Gott fragen und Gott allein kennt die Zukunft. Und Gott kennt die Zukunft auch, unsere persönliche und auch das Umfeld, in dem wir leben. Und das ist doch ein wunderbares Vorrecht, das wir haben. Gott kann uns Umwege ersparen, er kann uns Irrwege ersparen, er kann uns vor Schaden behüten. Nochmal ein Beispiel aus meinem Berufsleben. Ich bin ja schon älter und denke deshalb wahrscheinlich auch mehr zurück über mein Leben nach. Ganz zu Anfang in den 80er Jahren hatte ich mich mal auf eine Stelle in einer Nachbarbehörde beworben. Also ich hätte gar nicht umziehen müssen und hatte damals sicherlich auch dafür gebetet. Da gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht mehr so. Ich habe die Stelle dann nicht bekommen. Interessant ist, 2 Jahre später ist diese Stelle gestrichen worden. Und das habe ich schon registriert. Und da wusste ich auch, warum ich die Stelle damals nicht mehr bekommen habe, denn dann wäre ich dort übrig gewesen in der Behörde, wäre der Jüngste gewesen, hätte vielleicht Pferden verlassen müssen. Also Gott kann uns auch segnen, wenn wir um etwas beten und das nicht bekommen. Wir sollten da vorsichtig sein, das gleich kritisch zu sehen und Gott Vorwürfe zu machen. Vieles in unserem Leben erkennen wir erst später. Gott kennt unsere Zukunft und er kann sie auch gestalten, uns zum Segen und auch anderen zum Segen. Und Gott hat alle Macht und ihm dürfen wir uns anvertrauen, weil er uns liebt, unser Vater im Himmel ist. Wir können Gott fragen und das ist ein Vorrecht und eine Chance. In allen Dingen unseres Lebens dürfen wir uns Gott anvertrauen und seinen Willen erfragen. In der Bibel heißt es, er will unseres Fußes Leuchte sein und ein Licht auf unserem Wege. Und wichtig ist mir auch ein Vers aus Psalm 23, der Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Psalm 23 berichtet ja auch von dunklen Tälern, die Christen auch mal durchschreiten müssen. Aber wir haben erstmal die Zusage und ich glaube, das gilt in allen Situationen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. In allen Schwierigkeiten und Problemen wird auch Gutes dabei sein, wird Barmherzigkeit Gottes dabei sein, wenn wir ihm nachfolgen. Ja, als letzten Punkt, wie können wir den Willen Gottes erkennen? Wir wollen ja seinen Willen für unser Leben erfragen. Das können wir natürlich einmal durch das Gebet. Der Apostel Paulus hat auf einer seiner Missionsreisen Gott gefragt, welchen Weg er nun nehmen sollte. Das war ja eine Neulandmission, die er gemacht hat. Der Weg, sein Reiseweg war nicht vorgezeichnet. Und er hatte schon so seine Vorstellung, aber in der Bibel heißt es in der Apostelgeschichte 16, der Heilige Geist verwehrte es ihnen. Also sie merkten, wie auch immer, sie sollten den Weg, den sie sich gedacht haben, nicht einschlagen. Kurze Zeit später sicherlich hatte Paulus einen Traum, eine Vision. Und da wurde ihm ein anderer Reiseweg gezeigt, der sich später auch bestätigt hat. Auf diese Weise ist das Evangelium dann nach Europa gelangt. Gott hat ganz verschiedene Möglichkeiten, uns den Weg zu zeigen, wenn wir ihn fragen im Gebet. In Entscheidungssituationen sollten wir auch besonders auf die Bibel achten, auf sein Wort. Dann stoßen wir auf solche Verse, wie ich schon mal vorgelesen hatte, Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, oder auch andere Worte Gottes, die uns Hinweis geben können, welche Entscheidung wir treffen sollten. Ganz wichtig ist auch, dass wir mit Christen um Fürbitte bitten, um Rat fragen. Viele von uns sind ja auch in Hauskreisen eingebettet und können dann ihre Geschwister um Gebetsunterstützung bitten. Fast nach jedem Gottesdienst haben wir hier ein Gebetsangebot. Wir Ältesten können auch immer angesprochen werden, wenn jemand ein Gebetsanliegen hat. Also niemand wird da sein, der heute hier ist, der alleine Entscheidungen treffen muss, ohne auch die Fürbitte von Christen einzuholen. Ja, wir sollten auch immer prüfen, ob wir vielleicht geduldig sein sollen in einer bestimmten Situation. Manchmal möchte Gott nicht, dass wir aus Situationen fliehen und dass wir Dinge lernen sollen. Gut ist es, wenn wir auf mehrfache Weise eine Bestätigung von Gott bekommen. Und ein letzter Hinweis: Wenn wir starke eigene Wünsche haben, was wir uns so vorstellen, wie unser Leben verläuft, dann sollten wir nicht etwas vorschnell als Zeichen von Gott deuten. Manchmal haben wir vielleicht ganz starke persönliche Wünsche und suchen nur schnell nach einer Bestätigung in Gottes Wort oder wie auch immer und verlaufen uns dann. Ja, wie können wir uns vielleicht vorbereiten, wenn wir heute zwar noch keine besonderen Herausforderungen haben oder Entscheidungen treffen müssen für unser Leben? Da gibt es einen wichtigen Hinweis im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es grundsätzlich für Christen: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Also, wir sollen uns als Christen erneuern lassen, unsere Gesinnung, unser Denken erneuern lassen, und dann können wir auch prüfen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Wir können uns von Gott prägen lassen, unser ganzes Denken erneuern lassen, und dann sind wir auch in der Lage zu prüfen, welchen Weg wir gehen sollen, welchen Weg Gott für uns vorgesehen hat. Das ist eine Vorsorge, die jeder von uns heute schon treffen kann. Ja, insgesamt können wir nochmal sagen, Gott hat gute Pläne für unser Leben. Und im Psalm 23 heißt es ja auch in Vers 3, er führet mich auf rechter Straße. darauf können wir uns verlassen. Der liebende Gott, der Jesus für einen jeden von uns gegeben hat ans Kreuz auf Golgatha, der will uns auf rechter Straße führen, auch um seines Namens willen. Ein Weg zu seiner Ehre, ein Weg, der Gott ehrt. Ich möchte das Wichtigste noch mal kurz wiederholen. Lebensplanung mit oder ohne Gott, das war heute die Frage. Wir haben gehört, dass Christen, die Empfänger des Jakobusbriefes waren, nicht immer nach Gott gefragt haben. Aber Gott erwartet, dass wir nach seinem Willen für unser Leben fragen. Denn Gott hat Pläne für unser Leben und er will uns ein sinnvolles Leben schenken, das auch Früchte bringt für die Ewigkeit. In wichtigen Entscheidungen, ganz besonders, wenn die bevorstehen, sollten wir sorgfältig prüfen, was der Wille Gottes ist in dieser Situation. Wir sollten immer bedenken, dass es ein Vorrecht ist, nach Gottes Willen zu fragen, ein Vorrecht und eine Chance. Denn Gott kennt unsere Zukunft. Er allein kennt unsere Zukunft. Wir brauchen keine Berater, wir brauchen keine Sachverständigen. Die kennen die Zukunft nicht so, wie Gott sie kennt. Und unserem Gott dürfen wir uns anvertrauen. Nochmal kurz, wie können wir den Willen Gottes erkennen? Wir suchen den Willen Gottes im Gebet zu ergründen. Wir forschen in der Bibel. Wir fragen Mitchristen um Rat. Wie können wir uns vorbereiten auf Entscheidungssituationen, die noch vor uns liegen? Wir lassen uns erneuern in unserer Gesinnung, indem wir heute schon ganz eng verbunden mit Gott, mit Jesus leben. Und dieser Gott, der führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Amen. Ja, wir wollen uns Zeit nehmen zum Gebet. Vielleicht habt ihr auch besondere Anliegen, die ihr Gott im Gebet öffentlich sagen wollt. Ihr dürft natürlich auch auf die Predigt eingehen. Wir wollen uns verneigen. Wer möchte mit uns beten? Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied. Lass unsere Füße nicht in die Irre gehen. Wir wollen uns erheben zum Segen. Als Segensworte lese ich Worte, die Jochen Klepper gedichtet hat. Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt, im Fluge unserer Zeiten, bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. So segne uns der gnädige und barmherzige Gott. Amen. Wir werden gleich als Postludium ein Vortragslied hören. Davor jetzt noch mal eine kurze Erinnerung, denkt an die Kollekte für die Flutopfer. Und euch allen einen gesegneten Sonntag.